Obwohl Hyrathen schon seit Jahren mit den Rowenen zu tun hatte, hatte er immer noch Schwierigkeiten, sie zu verstehen. Es hätte ihn nicht gewundert, wenn die meisten noch nicht einmal ahnten, dass es in Fjorden eine reine, korrekte Form ihrer Sprache gab. »Gut«, sagte Hyrathen.
»Ja, ich muss bloß zwei Mischungen miteinander kombinieren, die ich bereits besitze«, sagte Fortan. »Wie viel braucht ihr?«
»Mindestens zwei Gaben. Ich werde euch den Einheitspreis zahlen.«
»Mein wahrer Lohn ist das Wissen, Lord Jardet gedient zu haben«,
erwiderte der Mann fromm. Hyrathen musste ein Lachen unterdrücken. Er wusste, wie tief die Mysterien in den Bewohnern von Hrovel verwurzelt waren. Es war eine ekelerregende Form religiöser Verehrung, eine synkretistische Mischung aus einem Dutzend unterschiedlicher Glaubensrichtungen mit etlichen Abweichungen wie rituellen Opfern und Fruchtbarkeitsriten, die dem Ganzen beigefügt wurden, um es anziehender zu machen. Um Hrovel würde er sich jedoch später kümmern müssen. Das Volk leistete dem Befehl des Wirrens Folge, und das Land war politisch zu unbedeutend, um Fjorden Ärger zu bereiten. Natürlich befanden sich die Seelen der Menschen in ernster Gefahr. Jardet war nicht gerade für seine Nachsicht gegenüber Toren bekannt. »Später«, sagte Hyrathen sich, »später.«
»Wann benötigen, Milord, diesen Trank?« fragte der Mann.
»Da liegt das Problem, Fortan. Ich brauche ihn sofort.«
»Wo seid ihr?«
»In Arelon«, sagte Hyrathen.
»Ach, gut«,
antwortete Fortan.
»Milord haben sich endlich dazu entschlossen, diese Heiden zu bekehren.«
»Ja«, sagte Hyrathen mit dem Anflug eines Lächelns. »Wir Deretiker haben schon zu lange Geduld mit den Arelenen gehabt.«
»Tja, eure Lordschaft hätten sich keinen weiter entfernten Ort aussuchen können«, sagte Fortan. »Selbst wenn ich den Trank noch heute Nacht fertigstelle und morgen früh losschicke, wird er frühestens in 2 Wochen ankommen.«
Die Verzögerung ärgerte Hyrathen, doch er hatte keine andere Wahl. »Dann tut es, Fortan. Ich werde euch dafür entschädigen, dass ihr gezwungen seid, derart kurzfristig zu arbeiten.«
»Ein echter Gefolgsmann Jardets tut alles, um sein Reich herbeizuführen, Milord.«
»Nun ja, zumindest ist ihm die deretische Lehre vertraut«, dachte Hyrathen resigniert.
»Gibt es sonst noch etwas, Milord?«
erkundigte Fortan sich unter leichtem Husten. »Nein, macht euch ans Werk und schickt mir diesen Trank so schnell wie möglich.«
»Sehr wohl, Milord. Ich fange auf der Stelle damit an. Schickt mir jederzeit ein Gebet, wenn ihr mich brauchen solltet.«
Hyrathen runzelte die Stirn. Diesen kleinen Irrtum hatte er ganz vergessen. Vielleicht kannte Fortan sich doch nicht so gut in der deretischen Lehre aus. Fortan wusste nicht, dass Hyrathen einen Seon besaß. Er ging einfach davon aus, dass ein Gejorn zu Jardet beten konnte und dass Gott seine Worte durch die Seonen senden würde, als sei Lord Jardet bei der Post angestellt. »Gute Nacht, Fortan«, sagte Hyrathen, der sich sein Missfallen nicht anhören ließ. Fortan war ein Drogenabhängiger, ein Ketzer und ein Heuchler, aber er war immer noch eine unschätzbare Hilfsquelle. Wenn Jardet es zuließ, dass sich seine Giorne mit Hilfe von Seonen verständigten, hatte Hyrathen vor langer Zeit entschieden, dass er gewiss nichts dagegen hätte, wenn Hyrathen Männer wie Fortan benutzte. Schließlich hatte Jardet alle Menschen erschaffen, selbst die Ketzer. Die Stadt Elantris erstrahlte hell. Selbst die Steine glänzten als Berge, jeder einzelne ein Feuer in seinem Innern. Man hatte die zerfallenen Kuppeln wieder errichtet und sie erblühten überall mit ihrer glatten, eierschalenähnlichen Oberfläche. Schmale Türme ragten wie Lichtsäulen in die Luft. Die Mauer war keine Barriere mehr, denn das Tor war ständig geöffnet. Sie war nicht länger zum Schutz da, sondern diente dem Zusammenhalt. Auf gewisse Weise war die Mauer ein Teil der Stadt, ein wichtiges Element des Ganzen, ohne dass Elantris unvollständig wäre. Und inmitten der glorreichen Pracht befanden sich die Elantria. Ihre Körper schienen in dem gleichen inneren Licht zu erstrahlen wie die Stadt, und ihre Haut war von einem leuchtenden, blassen Silber. Nicht metallisch, einfach nur rein. Ihr Haar war weiß, doch nicht von dem erschöpften, stumpfen Grau oder Gelb alter Menschen. Es war das glühende Weiß von Stahl, den man extrem erhitzt hatte. Eine Farbe, die makellos war. Ein starkes, loderndes Weiß. Das Auftreten der Elantria war ebenfalls beeindruckend. Sie strahlten absolute Selbstsicherheit aus, da sie sich durch ihre Stadt bewegten. Die Männer sahen gut aus und waren hochgewachsen, selbst die kleineren unter ihnen, und die Frauen waren wunderschön, selbst die unscheinbaren. Sie hatten es nicht eilig, sie schlenderten mehr, als dass sie gingen, und sie grüßten gern alle, denen sie begegneten. Doch in ihnen ruhte eine Macht, sie schien aus ihren Augen und schwang in ihren Bewegungen mit. Es war leicht nachzuvollziehen, weshalb diese Wesen als Gottheiten verehrt wurden. Ebenso unübersehbar waren die Aonen. Die uralten Zeichen bedeckten die ganze Stadt. Sie waren in Mauern gemeißelt, an Türen gemalt und standen auf Schildern zu lesen. Bei den meisten handelte es sich um unveränderliche Zeichen, bloße Markierungen und keine Runen mit verborgenem magischem Zweck. Andere waren jedoch ganz offensichtlich von Energie erfüllt. In der ganzen Stadt standen gewaltige Metallschilder, in die das Aon Tia geritzt war, und gelegentlich trat ein Elantria an ein solches Schild und legte die Hand auf die Mitte des Zeichens. Dann blitzte der Körper des Elantrias auf und verschwand inmitten einer kreisförmigen Lichtexplosion, um rasch in einen anderen Stadtteil transportiert zu werden. Inmitten der Pracht befand sich eine kleine Familie aus Kai. Sie waren reich und erlesen gekleidet, drückten sich gebildet aus, doch ihre Haut schimmerte nicht. Es gab noch andere Normalsterbliche in der Stadt, nicht so viele wie Elantria, aber dennoch eine ganze Menge. Dieser gewohnte Anblick spendete dem Jungen Trost. Der Vater trug seinen kleinen Sohn eng an sich gedrückt und blickte sich immer wieder argwöhnisch um. Nicht alle Menschen verehrten die Elantria, manche hegten ihnen gegenüber Misstrauen. Die Mutter des Jungen klammerte sich am Arm ihres Mannes fest. Sie war noch nie zuvor in Elantris gewesen, obwohl sie seit über 10 Jahren in Kae lebte. Im Gegensatz zum Vater des Jungen war sie eher nervös als argwöhnisch. Sie machte sich wegen der Verletzung ihres Sohnes Sorgen und war so voller Angst, wie jede Mutter es wäre, deren Kind in Todesgefahr schwebte. Auf einmal spürte der Junge den Schmerz in seinem Bein. Er rührte von der eiternden Wunde und dem zersplitterten Knochen in seinem Oberschenkel her und war so heftig, dass ihm schier die Sinne vergingen. Er war tief gestürzt und sein Bein war so schlimm gebrochen, dass der kaputte Knochen die Haut zerfetzt hatte und in die Luft ragte. Sein Vater hatte die besten Chirurgen und Ärzte angeheuert, doch es war ihnen nicht gelungen, die Entzündung einzudämmen. Man hatte den Knochen so gut es ging gerichtet, doch er war an mindestens 12 Stellen gebrochen. Selbst ohne die Entzündung hätte der Junge den Rest seines Lebens hinken müssen. Mit der Entzündung schien eine Amputation der einzige Ausweg zu sein. Insgeheim fürchteten die Ärzte, es sei selbst für diese Lösung zu spät. Die Verletzung befand sich weit oben am Bein und die Infektion hatte sich wahrscheinlich längst auf den Rumpf ausgebreitet. Der Vater hatte sich der Wahrheit gestellt. Er wusste, dass sein Sohn sterben würde. Deshalb war er nach Elantris gekommen, trotz des Misstrauens, das er den dortigen Göttern sein ganzes Leben lang entgegengebracht hatte.